Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti.
Und mit Kai Sarabi. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Dieser Podcast hat sich in seiner Entstehung mehrfach verändert, bevor wir überhaupt irgendein Wort in dieses Mikrofon hineingesagt haben. Also erstmal hieß der Podcast Hangover nach der Wahl. Warum eigentlich Hangover?
Warum eigentlich Hangover? Vielleicht, weil ich mich heute tatsächlich so ein bisschen verkatert fühle nach dem gestrigen Tag. Heute ist der 7.11.2024, 12.45 Uhr, um genau zu sein.
Ja, man muss genau sein.
Und ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich gestern einfach abends einen Schnaps brauchte.
Weil du abends einen Schnaps brauchtest, als dir klar wurde, es ist wirklich so, dass tatsächlich, nachdem die meisten oder viele Menschen, nicht die meisten, aber viele Menschen haben ja auch in Deutschland zum Beispiel die Nacht von Montag auf Dienstag durchgewacht, um bei den US-amerikanischen Wahlen irgendwie dabei zu sein, um dann schon früh morgens zu ahnen, dass es so ist, dass Donald Trump zum zweiten Mal gewählt der 47. Präsident der USA sein wird. Und du hast aber dann erst gestern Abend gedacht, es ist ja Reality, abgesehen davon, dass man den Schnaps vielleicht auch nicht gut am Morgen trinkt.
Ja.
Wobei Nele Polacek hat auf zeit.de geschrieben, 5.30 Uhr ist auch ein guter Moment für einen Wodka.
Also ich bin nicht der Typ, der sich den Wodka mit dem Flachmann in den Kaffee gießt,
okay,
das
gut.
Muss ich sagen.
Das freut mich sehr.
Und mich hat der Ausgang der US-Wahl tatsächlich wenig überrascht, muss ich zugeben. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, warum das so ist. Aber diese Masse an Dingen, die irgendwie gestern passiert ist, mit in Sachsen sind die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht geplatzt. Und ich wohne ja in Sachsen, deswegen betrifft mich das irgendwie sehr, sehr direkt. Und dann eben der abendliche Zusammenbruch der Ampelkoalition mit der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner und diese Ballung an irgendwie Hiobsbotschaften, schlechten Nachrichten. Ich kam dann abends aus dem Kino und habe das gesehen und dachte so, komm, wir gehen jetzt in eine Bar. Und dann saßen wir schweigend in der Bar und haben Cocktails getrunken.
Aber dafür ist es ja ganz gut, dass wir jetzt reden in diesem Podcast, in dem viel geredet wird. Und es sind nur politische Ansätze, die du jetzt genannt hast. Und es gibt einen fantastischen Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, den ich nur euch empfehlen kann, falls ihr wirkliche krasse politische Fakten braucht. Wir reden trotz all dem über all das, weil wir schon nochmal uns ein bisschen die Dynamik, und zwar in erster Linie rund um den US-amerikanischen Wahlkampf, die Hoffnungen, die da drin lagen, wenn sich Popkultur einmischt, wenn Momente im Vorhinein zu Memes werden, wenn das Internet voll ist von Stimmungen und so weiter. Das wollen wir uns jetzt nachträglich nochmal genau betrachten, und zwar mit der Kulturjournalistin Aida Baganejad. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, und es ist vor allem auch schön, dass du in diesem Studio in Berlin-Schöneberg mit uns sitzt, weil du bist gerade erst aus den USA zurückgekommen. Du warst 5 Monate im Thomas-Mann-Haus in L.A. und hast dort, wie sagt man denn, gearbeitet. Du hattest eine Art des Stipendiums und hast dich mit einem Projekt beschäftigt und bist aber vor allem auch eben durch die USA gereist. Diese Idee des Thomas-Mann-Hauses ist, dass Stipendiatinnen und Stipendiaten hinkommen, um sich tatsächlich auch mit den USA und der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Das heißt, du bist bestens präpariert, auch familiär gesehen übrigens, mit dem, was in den USA gerade passiert. Wollen wir die Hangover-Frage zuerst auch an Aida stellen?
Vielleicht ja, ne? Erstmal so die Frage, wie geht's dir?
Genau.
Ich würde gerne wissen, wie es mir geht. Ich habe im Gegensatz zu einigen anderen KollegInnen schon auch damit gerechnet. Es hat mich aber trotzdem getroffen. Ich habe mich gestern hungover gefühlt, weil ich die Nacht durchgemacht hatte, mehr oder weniger. Ich war bei den Democrats Abroad als Presse. Und
was sind die Democrats Abroad?
Das ist die Auslandsvereinigung der registrierten Demokraten, also AmerikanerInnen, aber auch Menschen, die Green Card haben, die irgendwie registrierte Demokratinnen sind. Wenn sie möchten, können sich hier im Ausland, in Berlin oder an vielen anderen Orten auf der Welt, eben auch organisieren als Democrats Abroad, Demokraten im Ausland. Und die hatten in Berlin eine Wahl-Watching-Party. Es gab Musik. Um 2 Uhr morgens ungefähr wurde der Fernseher angemacht, wie bei Progressiven in den USA üblich. Nicht auf Fox News, sondern MSNBC, also der in Anführungszeichen progressive Sender. Und die Stimmung war bedrückt. Und ich habe auch ErstwählerInnen kennengelernt, die da waren, die Zweistaatlerinnen sind, die zum ersten Mal wählen durften und dann direkt in den USA aus Deutschland. Und denen ging es nicht so gut, während alle Erwachsenen sie noch beschwichtigt haben. Ja, ja, es kann sich alles noch ändern. Diese 18-Jährigen wussten, was los ist. Und das fand ich total interessant. Und es hat auch ein bisschen mein Herz gebrochen, zu sehen, wie traurig sie waren.
Du hast auch nach diesem Abend aufgeschrieben für den Musikexpress, dass es die poppigste aller Wahlen oder die poppigste Wahl aller Zeiten war. Und das ist jetzt gerade sehr emotional, was du geschildert hast. Und wahrscheinlich, wenn du bei den Republicans abroad gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich auch ähnliche Altersgruppen gesehen in ganz anderen Zuständen. Das bringt ja quasi dann die Verortung jeweils mit sich. Aber dass es poppig war, das fand ich schon nochmal eine interessante Zusammenfassung. Also ich habe es schon ein bisschen angedeutet, was diese Poppigkeit ausmacht. Aber vielleicht kannst du das nochmal besser beschreiben, was für dich da drunter fällt unter diesen Aspekt.
Wahlen in den USA sind ja immer ein bisschen, große Anführungszeichen, poppiger als bei uns. Wobei ich denke, Pop und Politik hat schon immer zusammengehört, vom alten Rom angefangen bis heute. Ist nur wie, mit welchen Strategien des Populären geht man um und wie verändern sie sich über die Zeit. Aber in den USA ist Entertainment einfach viel mehr Teil und Inszenierung Teil des politischen Diskurses. Aber ja, ich fand es diesmal noch mal ein bisschen extremer. Das fing damit an, wie irgendwie direkt nach der Verkündigung Kamala Harris tritt die Kandidatennachfolge von Biden an mit einem wirklich, ich glaube, dahingeworfenen Kommentar von Charli XCX, einer britischen Sängerin, dass die Kamala-Kampagne aufgenommen hat und ein Meme nach dem anderen rausgehauen hat. Und auf der anderen Seite aber auch, und das macht Trump schon viel, viel länger, seit lang vor 2016 bedient er sich ja auch den Strategien des Populären, weil er eine Figur der Populärkultur ist, was, und darüber können wir später noch reden, für mich ein Teil seiner Faszination und seines Erfolgs ausmacht. Aber er ist nicht irgendwie zur normalen Zeitung gegangen, wie wir sie kennen. Die New York Times, Washington Post, alles Lügner für ihn. Aber auch bei denen, die ihm gewogen waren, war er irgendwie weniger, sondern er war bei populären Comedy-Podcasts. Er hat sich zu Leuten dazugestellt, die aus der Welt des der Mixed Martial Arts kommen, eines sehr populären popkulturellen Sportes, die Nachfolge des Wrestlings, könnte man sagen, auch wenn es Wrestling immer noch gibt. Das war die Popkultur, mit der er sich umgeben hat. Und ich glaube, am Ende des Tages konnte er dort mehr Nichtwähler dann für sich rauskriegen als die andere Seite.
Aber da könnte man ja schon auch so ein bisschen die Hypothese aufstellen, dass es so wie so zwei verschiedene Popkulturen eigentlich gibt. Also einerseits so eine demokratische Popkultur, die auch irgendwie einen globalen Appeal hat, den wir auch mitbekommen in Deutschland durch Charli XCX oder auch Taylor Swift, die sich dann irgendwann hingestellt hat und Kamala Harris endorsed hat, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite so eine republikanische Popkultur, die irgendwie ganz anders funktioniert und die sehr viel lokaler auf die USA beschränkt ist.
Ich weiß gar nicht, ob sie so lokal beschränkt ist. Mixed Martial Arts ist ein riesiger weltweiter Erfolg. Joe Rogan ist, glaube ich, auch in Deutschland ein sehr populärer Podcast unter denen, die Englisch sprechen. Ich habe in meiner Zeit im Thomas Mannhaus einen deutschen Autor getroffen, den ich sehr, sehr schätze, Norman Ohler, der da zu Gast war. Also es ist auch schon, es hat einen globalen Appeal, nur eben auf andere Menschen und auf andere Interessen. Aber klar, es ist eine Popkultur, die vielleicht ein bisschen nischiger wirkt, die weniger inklusiv wirkt, deren ganzer Aufbau auf Exklusion mehr aufbaut als auf Inklusion.
Das Verbindende aber zwischen diesen beiden jetzt aufgeworfenen Popkultursträngen könnte ja aber sein, dass beide auf jeden Fall mit Gefühl agieren, logischerweise, ne? Also mit Stimmung, mit Mächtigkeit und natürlich mit so einer Art von Gefühl. Popkultur ist ja kein rationales Nachdenken über Dinge, sondern da fühlt es sich richtig hin. Unterscheidet sich dieser Strang zwischen beiden? Jetzt fragen wir dich so aus, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr miteinander reden, aber ich finde das interessant, weil da komme ich gleich noch zu, meine These, dass das auch ein Problem ist der politischen Wahrnehmung im Moment, dass sie mit Popkultur zugematscht wird, dann wirkt das alles jung und frisch und anders und so weiter. Und man erreicht vermeintlich die junge Zielgruppe, aber man erreicht eben auch eine wahnsinnige Gefühlisierung von all dem, was aber ganz große, krasse, faktistische geradezu Entscheidungen und Entwicklungen in der Welt hinter sich herzieht.
Ja, absolut. Ich glaube, es war auf beiden Seiten ein Vibes-based Wahlkampf, ein eher atmosphärischer Wahlkampf als ein inhaltlicher. Und auf der einen Seite hat das halt besser angedockt an ganz reale, materielle Sorgen der Menschen. Ich glaube, der Fehler der demokratischen Parteien in den USA war ein Stück weit zu unterschätzen, dass die Vibes, die Atmosphäre, die Gefühle alleine nichts bringen, wenn es den Leuten finanziell irgendwie nicht gut geht, wenn zwar jetzt die Inflation wieder gesunken ist, aber die Preise auf Rekordhöhe sind und Taxifahrer mich irgendwie, als ich zum Flughafen gefahren bin vor weniger als einer Woche, in New York fragen, kann man in Deutschland besser überleben? Und das war jemand, der mir erzählt hat, er hat ein Stipendium an einer der bekanntesten Universitäten der Welt und arbeitet trotzdem im Taxi, als Taxifahrer und weiß einfach nicht weiter. Und solche materiellen Sorgen können Vibes alleine nicht besänftigen. Und die andere Vibes-gefühlige Erzählung aus der Trump-Kampagne hat halt in dem Moment besser angedockt. Euch geht's scheiße, ich möchte, dass ihr wieder träumt. Ich werde dafür sorgen. Ich will es vielleicht nicht, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr wieder träumen könnt. Ich will dafür sorgen, dass es euch besser geht. Wie, erkläre ich nicht. Ist auch tatsächlich egal. Aber das waren die Gefühle, die besser angedockt haben. Aber ich bin da bei dir. Das allein wird, und das werden wir auch in Deutschland bestimmt sehen, auch wenn wir generell, glaube ich, eine niedrigere Toleranzschwelle haben für Entertainment, wie man es in den USA sieht, werden wir es auch hier ähnliche Mechanismen sehen. Und wenn wir uns dem, ja, das nicht bewusst machen und einen Weg finden, damit umzugehen und die Gefühle nicht allein für sich stehen zu lassen, ohne sie mit Inhalten zu füttern, dann wird das schon ein bisschen düster, glaube ich.
Also weil das, genau, ich habe gerade gedacht, dass, was ich meinte, ist tatsächlich nicht, ah, guck mal, wer hat jetzt die bessere Gefühlswelt angesprochen, die quasi bedürftiger ist und dann mit dem richtigen Gefühl bedient wird, sondern dass es ja auch insgesamt, aber das weiß ich nicht, wie ihr das seht, ich habe das Gefühl, huch, ist auch dann ein bisschen eine blöde Frage.
Wir reden heute über Gefühle.
Genau, es ist nämlich kein Kultur, sondern ein Gefühlspodcast, emotional lakonisch. Dass damit aber auch eben das, worum es wirklich geht, also wie es Leuten wirklich geht, was eigentlich passieren muss, dass es eben in beide Richtungen auch eben total verwischt werden kann. Und das finde ich nicht so cool. Also weil ich natürlich genauso geprägt bin wie wahrscheinlich viele, dass man so denkt, ah super, wenn das, wie gesagt, popkulturell aufgeladen ist, wenn da Dinge passieren, wenn Politik nicht mehr so staubig ist, sie wird nur vermeintlich zugänglicher. Und das nervt mich gerade, also es nervt mich natürlich an dem Blick auf die USA, weil man es da so deutlich sieht, was passiert. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn man nach Deutschland guckt und sich anschaut, dass als wäre alles auf einmal wahnsinnig verkürzt, wahnsinnig gefühlig an vielen Stellen und schafft dadurch aber so eine ganz seltsame Distanz von den jeweiligen Problemen und den jeweiligen Lösungsvorschlägen und den dazugehörigen Leuten, die dann eine Wahlentscheidung treffen.
Ich bin da ganz bei dir. Ja. Ich glaube, diese Gefühligkeit führt auch dazu, dass sich Probleme individualisierter anfühlen, als sie tatsächlich sind.
Stimmt,
also
ja.
Die Gefühle machen, dass wir halt erstmal auf uns schauen und wie geht es uns, und ja, sie individualisieren, wo vielleicht systemische Fragen aufgeworfen werden sollten und beantwortet in der Politik. Auch kulturpolitische.
Absolut, genau. Also deswegen, das vielleicht dazu dann doch noch eine so eine klare Frage. Kann man denn sagen, dass, also über Gefühl lief ja auch irgendwie diese ganze Endorsement-Schwemme sozusagen, bis dann endlich alle auch nochmal gesagt haben, nicht alle, aber viele, ich würde auf jeden Fall dann doch Kamala Harris wählen und so weiter. Was ist das, kontraproduktiv vielleicht sogar gewesen, weil das auch von außen immer so wirkte wie, okay, es ist wie so ein, es muss jetzt auch nochmal ausgesprochen sein, und führt aber natürlich auch dazu, dass Leuten halt diese Schwarz-Weiß-Erzählung, entweder wählst du das oder du bist nicht mehr richtig, nochmal über diese ausgerechnet popkulturelle und eigentlich ja vielleicht viel differenzierter sich darstellen könnende Ebene auch nochmal ganz platt um die Ohren gehauen wurde.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es fast sogar noch so ein bisschen zu diesem, also dieses Anti-Eliten-Narrativ, was ja Trump auch so sehr, sehr propagiert, ja, oder was die Rechte nicht nur in Amerika propagiert, sondern ja auch in Deutschland immer wieder propagiert, dass sich das sogar noch ein bisschen mehr so anfühlt, als würde dieses Narrativ zutreffen, wenn da irgendwie so eine Showbiz-Elite von George Clooney bis Taylor Swift sagt, ja, Kamala Harris, alles total toll, und es sind aber reiche Leute, die irgendwie mit einem Privatjet über die halbe Welt fliegen. Mhm. Und deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch vielleicht ein bisschen sogar das Gegenteil bewirkt von dem, was es eigentlich soll für manche Menschen.
Das habe ich tatsächlich heute in Kommentaren genauso auch gelesen, dass aus der US-amerikanischen Cultural Critic Bubble, dass da gesagt wurde, ja, vielleicht hat das beigetragen dazu, dass es zum Anti-Eliten-Gedenken exakt das, was auch deine These ist. Ich bin mir da nicht sicher. Es würde passen zum Narrativ. Eine Menge Leute wollen diese Frage beantworten, ob Endorsements, Celebrity-Endorsements wirklich etwas bringen oder nicht. Bislang ist man so weit, dass man sagt, es lässt sich nicht nachweisen, dass es etwas bringt. Es bringt aber in konkreten Punkten etwas, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Es hat auf jeden Fall etwas gebracht, als Taylor Swift gesagt hat, registriert euch zur Wahl. Mhm, okay. Weil das war ein konkreter Action Point, eine konkrete Praktik, ein konkreter Aufruf. Es bringt etwas, um Aufmerksamkeit zu bringen auf vielleicht vergessene oder ignorierte soziale oder internationale Themen. Aber ob es einem Kandidaten sympathischer oder unsympathischer macht, das weiß man einfach schlicht nicht. Ich fand es interessant zu sehen, wie viele Leute sich dann doch für die Demokraten ausgesprochen haben. Aber aus meiner Zeit jetzt in den USA habe ich auch gemerkt, es kam verhältnismäßig spät. Ganz, ganz, ganz lange wollte sich niemand äußern. Und niemand wollte über Politik sprechen. Ich habe Dutzende, hunderte Interviewanfragen rausgeschickt, teilweise an Menschen, die ich auch kenne, die ich schon mal interviewt habe, mit denen ich schon öfter irgendwie Gespräche geführt habe, die sagten, über Politik möchte ich nicht sprechen. Das war ganz, ganz lange die Standardantwort bis relativ kurz vor der Wahl, als es immer noch so knapp war. Am Ende, auch wenn es eindeutig ist, ist es immer noch jetzt knapp. Also 51 zu 47,6 ist immer noch knapp, ist immer noch im Rahmen der Umfragefehlerquote und so weiter. Und ja, ich glaube, es gab eine längere Zeit in diesem Wahlkampf, so eine Sorge, sich festzulegen und eher auch Zweifel, ob es was bringt. Und dann war das halt eine Strategie, die man gefahren ist. Aber man hat sie halt nicht mit Inhalt gefüllt. Es ist total toll, dass sich jemand hinstellt und ein Lied singt für Kamala Harris. Aber warum jetzt, außer das relativ oder sehr immaterielle Thema, der ist wirklich schlimm, wurde nicht so richtig klar. Und das war beim Wahlkampf oder Vorwahlkampf vor 8 Jahren von Bernie Sanders ja ganz anders. Da stand Killer Mike mit ihm auf der Bühne und es gab ganz konkrete Themen, über die gesprochen haben. Armut oder sich das Leben nicht leisten können, Inflation. Und das ist diesmal bis auf das Thema Abtreibung oder so gar nicht so viel und so offen passiert.
Ich glaube, es ist ja auch so eine schwierige Situation, aus der Kamala Harris dann agiert hat, als Vizepräsidentin irgendwie dann zu sagen, so, ja, die eigene Regierung, in der ich gerade bin, die funktioniert irgendwie nicht richtig und ich mache es jetzt besser, ich schwöre. Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen so ein Glaubwürdigkeitsproblem, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ja, ist es. Wie will man sich da abspalten, wenn man Teil dieser Regierung war? Es ist auch immer, wie will man etwas kommunizieren? Ich glaube, es gibt immer Mittel und Wege, wie man etwas besser machen kann. Und hier war es halt nicht inhaltlich und nicht materiell. Und ich glaube, es hat auch gezeigt, was wir als Wirtschaftskennzahlen sehen, die sagen nichts aus. Und den Fehler machen wir ja auch in Deutschland, dass wir sagen, naja, jetzt sind wir hier gerade, haben nicht so tolle Kennzahlen wie in den USA. Aber so, wie es der Börse geht, sagt wenig darüber aus, wie es den Leuten geht, ob sie sich ihr Leben gut leisten können oder nicht. Aber zurück zu den Celebrity Endorsements. Nur um meine lange Ausführung zusammenzufassen. Man weiß es halt nicht, ob es was bringt. Aber augenscheinlich bringt es nicht so viel, wie die Leute hoffen. Und es ersetzt halt keine Inhalte, was fatal ist, weil die Konsequenzen auf Kunst, Kultur und freien Ausdruck werden dort groß sein. Und sie werden, sollte es bei uns irgendwie weiter nach rechts rutschen, auch durchaus eine Möglichkeit sein.
Ich will nochmal auf diesen Pop-Aspekt zurückkommen und auf Donald Trump als Pop-Figur der Popkultur. Das hast du vorhin kurz angerissen und ich finde das einen relativ spannenden Gedanken, dass ein Teil seiner Faszination eben ist, dass er kein klassischer Politiker ist, was ja auch immer so ein bisschen mit grauen Haaren und Langeweile assoziiert wird, sondern dass er halt wirklich so eine kitschige Pop Überfigur ist, mittlerweile ja fast schon wie so ein Superschurke aus einem Comic. Glaubst du, das hat auch was damit zu tun, dass die Leute ihn gewählt haben, dass er eben nicht so eine klassische Politikerfigur ist, sondern dass er auch so ein bisschen wie so eine Art Underdog in dieses System, oder dass er so das Narrativ von dem Underdog, der in das System kommt und es dann zum Guten in Anführungszeichen verändert, bedient?
Ja, auf jeden Fall. Ist lustig, dass du das Wort Superschurke sagst, weil das hat zu mir auch ein Künstler gesagt, den ich bei den Democrats Abroad am Dienstagabend getroffen habe, dass er es nicht fassen kann, dass dieser Supervillain, dieser Superschurke immer noch ein Thema ist. Aber ja, ich glaube, das ist absolut so. Und das ist für mich das Faszinierendste, wie jemand, der sich mit seinem goldenen Klo auf Pressebildern ablichten lässt oder ließ, über Jahrzehnte sich als Anti-Eliten-Figur darstellen konnte. Das ist faszinierend, aber das weist, glaube ich, auch darauf hin, was ist Elite, was wird als Elite gesehen. Eine Person, die mit einer alleinerziehenden Mutter in irgendwie dem nicht reichen Teil von San Francisco aufwächst, ist halt Elite, weil sie hat die Elitenbildung erfahren und ist den Elitenweg gegangen und redet über immaterielle Themen wie die Elite. Und er redet übers Träumen und hat ein goldenes Klo und wer würde nicht gern so reich sein? Ich möchte kein goldenes Klo, aber ich wäre gern so reich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Und vielleicht ist das eben das Anti-Elitäre daran, dass ja er diese Wünsche verkörpert. Und ja, er ist seit den 80ern ein fester Bestandteil der Popkultur. Also ich sehe mindestens jedes Jahr um Weihnachten herum Kevin allein in New York, da kommt er vor, er kommt in Dutzenden irgendwie Filmen vor, er warte, was jahrzehntelang gefühlt, eine Fernsehshow, die vielleicht am Ende nicht mehr super erfolgreich war, aber die ein fester Bestandteil der Popkultur war. Er war gar nicht echt und er wurde ja auch nicht unbedingt ernst genommen und ich glaube, was er dann selber in den 80ern, als er so richtig viel in der Yellow Press, in der Boulevardzeitung war, was er denen zugesteckt hat, was man ja weiß, dass er auch selber Stories Journalistinnen zugesteckt hat, dass er auch selbst nicht gemeint hat, was er da Hauptsache im Gespräch bleiben. Und dadurch kennen ihn die Leute. Er ist ja bekannt. Er ist nicht nur bekannt, er ist ihnen nicht nur bekannt, er ist ein Teil, ein Symbol einer nostalgischen Vergangenheit, auf die man gerne schaut. Und es ist völlig egal, ob es einem wirklich so viel besser ging zu der Zeit. Ich meine, warum funktioniert Nostalgie? Selbst wenn es dir vor 10 Jahren scheiße ging, verzeihen, dass ich jetzt dieses Wort benutze im Deutschlandfunk, aber selbst wenn es dir vor 10 Jahren schlecht ging, du warst 10 Jahre jünger. Allein das reicht ja schon, dass man alles im goldenen, katzengoldenen Schein der Nostalgie sieht. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, warum eine Figur wie Donald Trump so als Projektionsfläche funktioniert für ganz, ganz viele Menschen. Sie hören nicht unbedingt auf das, was er sagt. Und wenn er sagt, Dinge sagt, die sie beleidigen, dann meint er nicht sie, dafür wird er nicht wahrgenommen. Und er sagt auch so viel, man kann gar nicht alles mitbekommen. Er ist aber vor allem eine Figur aus einer besseren Vergangenheit oder einer besser wirkenden Vergangenheit. Und das macht, glaube ich, sehr viel aus. Und er ist halt eben, ja, wie jede gute popkulturelle Figur, eine leere Projektionsfläche, auf die wir ganz, ganz, ganz viel projizieren können.
Ja, und die man vor allem nicht ernst nehmen muss, ne? Also
Ja. Ich glaube, er beherrscht halt auch dieses Spiel mit diesen popkulturellen Ausdrucksmechanismen dann irgendwie wesentlich besser als jemand, der eigentlich in der Politik aufgewachsen ist, in Anführungszeichen, so wie Kamala Harris, und halt eher über diese politischen Verlautbarungsmechanismen agiert und dann erst lernen muss, was bedeutet es, irgendwie einen Satz zu sagen, den man irgendwie zu einem Meme verarbeiten kann. Also ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist auch ein Faktor, der das einfach nicht ihr, dass es nicht ihre Sprache ist.
Ja, wobei sie das, glaube ich, ganz gut gelernt hat. Ich habe so einen ganz spannenden Podcast der New York Times gehört, wo sie verglichen wurde mit der Mutter in der Cosby Show. Ich habe als Kind die Cosby Show geguckt mit meinen Eltern.
Boah, dann musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. Ich erinnere mich nur dunkel, ganz, ganz dunkel an die Cosby Show.
Ich auch nur, aber es hat dann ganz viele Erinnerungen, dieses Gespräch in mir hervorgerufen. Die Mutter war eine Anwältin, man hat sie aber nie bei der Arbeit gesehen, aber sie hat quasi diese Aushandlungsprozesse im Haushalt moderiert und war streng, liebevoll, aber streng, und hat mit Witz und Strenge, ja, ihren Mann, aber auch ihre Kinder und FreundInnen Lebensweisheiten mitgegeben und sie erzogen. Und da mit auch der Art, wie sie gesprochen hat und wie sie das Anwaltsein, Juristsein, das Aushandeln als Beruf reingeholt hat, in dem Fall in den privaten Raum in dieser Fernsehsendung. Aber die Kommentatoren haben das bezogen auf Kamala Harris in ihren Reden etc. Ja, dieser Vergleich, das Aushandelnde eines Juristen in andere Kontexte zu holen. Und das fand ich einen ganz interessanten Vergleich, auch mit einer Mischung aus Strenge und liebevoll. Man kann halt drüber diskutieren, ob das bei Harris funktioniert hat oder nicht. Aber es war ein interessanter Vergleich. Und sie konnte das besser als vielleicht andere BerufspolitikerInnen. Aber sie ist halt nicht selbst die Popfigur. Sie ist nicht selbst seit 40 Jahren über die Fernseher geflimmert und hat nicht den Vorteil, ein Symbol zu sein einer Zeit, die besser war. Sie ist das Symbol von jetzt. Und jetzt sieht an der Börse toll aus und in den Taschen der Leute nicht.
Ja.
Was heißt das denn alles? Weil ich habe jetzt ja gerade am Anfang gesagt, dass mich das nervt mit dieser ganzen Popkulturisierung von Wahlkampf, Politik und so weiter, weil ich das Gefühl habe, das distanziert einen von der Realität und den wahren Problemen und dem, worum es eigentlich gehen sollte, was auch ein Verständnis braucht und auch ein Mitdenken. Aber andererseits denke ich jetzt wiederum, ist natürlich, dass diese Popfigur sein als Politiker und sich anders darzustellen und zu identifizieren, damit Leute ihre Projektionen darauf werfen können, ja vielleicht doch auch ein Weg, den man sich nochmal überlegen muss. Da kommt man nämlich ganz schnell zu dem, was jetzt gerade in Deutschland passiert ist und gestern abendfalls, nee, das haben die Hörer und Hörerinnen alle mitgekriegt, ne? Jedenfalls als Scholz Christian Lindner rausgeschmissen hat und beide dann vor den Kameras standen und ihre jeweiligen Reden dazu gehalten hatten, mal mehr, mal weniger vorbereitet, mal mehr, mal weniger scharf. Aber auf jeden Fall dachte ich da nämlich auch ganz kurz, erst dachte ich, das sind ja wohl formulierte Worte und so präzise und treffend. Und dann habe ich eine Stunde später gedacht, wieso musste ich jetzt eigentlich dabei sein, wie zwei Menschen sich, also mir fast zu übermenschlich beleidigt und verhakt ineinander in so einer Boys-Fight-Situation mir präsentieren. Und dachte gerade, also da hilft nämlich tatsächlich wahrscheinlich dieses Popfigurhafte, wenn eigentlich nicht ganz klar ist, wer da eigentlich gerade spricht. Also man kann aber natürlich nicht Leuten verordnen, sei doch mal mehr die auf der Bühne und die andere. Aber irgendwo dazwischen muss ja die Wahrheit liegen, weil was auch nicht geht, glaube ich, ist, dass wir am Ende immer dazu kommen, dass wir dann feststellen, ja, dieser ganze Elitending ist auch nervig. Und also dieser uns schon übergeholfene Eliten-Hate, dass man, wenn man studiert hat, wenn man irgendwie sich Gedanken macht, wenn man Metafragen formulieren kann, dass das auch schon auf jeden Fall per se niemand sonst versteht, außer die Elite selber, und dieses Unterschätzen von der Bevölkerung und all die Dinge, das kann auch nicht der Weg sein. Aber das Popkultur-Figur-Phänomen von Trump versus reale Personen sind aber dann in ihrer zentralen Rolle auch nicht die, auf die man sich verlassen will. Irgendwo dazwischen ist doch dann das, was es sein müsste.
Ich glaube, so eine Popfigur, die ist halt nicht nachhaltig. Das hält ja nicht an.
Ja.
Und sogar ein Reagan, und ich bin kein Fan von Reagan und seinem Erbe. Da so viel Meinung gestattet ihr mir hoffentlich. Aber auch er musste Policies nachschieben. Auch ein Schwarzenegger musste Policies, Politik, Inhalte nachschieben und eine leere Popfigur allein sein, reicht halt nicht. Und das wird auch die große Herausforderung für die Republikanische Partei in den USA. Daher, ja, das wollen wir nicht in Deutschland, das sollten wir oder irgendwo anders auf der Welt und auch in den USA nicht, weil es eben, ja, Schein allein bringt ja nichts. Aber genau, das gestern war ja auch eigentlich seit letzter Woche medial und popkulturell fast schon durchinszeniert mit durchgestochenen Papieren bis zu den Reden gestern und den ganzen Memes im Nachhinein,
ja,
heute Morgen, über die ich ja alle gelacht habe, das sage ich ganz offen. Ich habe, egal auf welche Partei es ging und über wen man sich da lustig gemacht hat, ich saß in der S-Bahn und habe sehr laut in mich hineingekichert und auch nach außen. Aber natürlich hat das auch dazu geführt, dass ich direkt irgendwie eine Distanz hatte.
Mhm.
Und ich frage mich, ob das wirklich gut ist für einen politischen Diskurs, wenn wir uns so schnell drüber lustig machen. Und ich danke jeder Person, die Memes gebaut hat. Versteht mich nicht falsch.
Oder der Taz, Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Oder dem Deutschlandfunk Kultur mit dem Tic-Tac-Toe-Vergleich. Und ich bin ein alter Millennial. Ich habe Tic-Tac-Toe gehört in der Grundschule. Es hat sofort bei mir angedockt. Und ich habe mich kaputt gelacht. Aber die Kritik geht da an mich selber, ob ich es dann nicht zulasse, dass ich direkt schon quasi eine ironische Distanz entwickelt habe. Und Distanz ist gewisserweise gut, aber die Politik nur noch als Joke zu sehen, weiß ich nicht. Hm. Finde ich schwierig.
Ja. Ja, weil es am Ende ja um reale Dinge geht, die einem dann wirklich, also die ja wirklich darüber entscheiden, so wie viel Geld hast du in der Tasche, kommst du irgendwie gut durchs Leben oder nicht so gut durchs Leben?
Wird es eine Schuldenbremse weitergeben oder
ja,
nicht?
Ja. Ich will noch mal kurz auf diesen Punkt mit der Nachhaltigkeit dieser Popfiguren zu sprechen kommen, weil ich das bei Donald Trump schon irgendwie immer ganz, ganz spannend fand, dass ich so das Gefühl hatte, dass er diese Nachhaltigkeit weniger durch tatsächliche Politik generiert hat, als dadurch, dass er einfach immer neues Drama produziert hat. Es wurde wieder jemand gefeuert. Irgendwie der Pressesprecher hat nur 10 Tage durchgehalten. Dann ist irgendwie diese Reality-Schurkin Omarosa auf einmal irgendwie aufgetaucht und war auch ganz schnell wieder weg. Und es war immer so.
Und sie hat dann Harris endorsed.
Ja, und es war dann so, okay, was passiert in der nächsten Staffel so ein bisschen? Das fand ich irgendwie total irre.
Und das hat er in den 80ern gelernt, als er an die Boulevardzeitungen die ganze Zeit Stories durchgestochen hat über seine Ehen.
Und ich finde das spannend, weil ich auch so da wieder so das Gefühl habe, dass dieses Trump-Phänomen einfach eins ist, das nach so ganz schwer greifbaren Regeln einfach funktioniert, wenn selbst dieses, ja, es muss dann irgendwie so nachhaltig werden, indem dann doch Politik nachgeschoben wird, wenn er sogar das aushebeln kann eigentlich.
Ich glaube, ich hatte das nachhaltig bezogen auf was kommt danach.
Hm.
Aber ja, du hast recht, er hat das ausgehebelt, dass da irgendwie noch Politik nachfolgen muss. Ich glaube, weil bei Personen wie Reagan oder Schwarzenegger, die ich als Beispiel genannt habe, aber es gibt ja auch viele, viele andere, wir hatten Social Media nicht, wir hatten Meme-Kulturen nicht und das mitzubedenken und wie sich da Inhalte verbreiten oder eben auch Witze und so weiter und wie das grundlegend unsere Kommunikation und unseren Diskurs kulturell und politisch verändert hat, das war noch nicht dabei.
Ja.
Und er bringt eine Mischung aus 80er-Jahre-Taktiken, Storys durchstechen, immer noch spannend bleiben und relevant bleiben, indem man irgendeine Quatsch-Story generiert und richtig gut auf Social Media sein. Er bringt das so zusammen, beziehungsweise bringen das andere für ihn zusammen, die für die Social Media Plattformen kaufen und sie komplett zerstören. Aber ich glaube, diese Zerstörung von Social-Media-Plattformen wie Twitter, vormals Twitter, jetzt X, das hat auch einen Sinn, weil es ja seit dem Kauf von Musk und der Veränderung der Plattform und dem Exodus von vielen Personen, die darauf erfolgreich irgendwie Inhalte jeglicher Art produziert haben, sehr viel fragmentierter ist. Und diese Fragmentation passt gut in die Art und Weise, wie diese Seite kommuniziert und politische Kommunikation denkt.
Ja.
Individualisierung statt irgendwie zusammenrotten und so weiter.
Ich finde das ganz interessant, weil ich gerade als du gesprochen hast, schoss mir so der Gedanke durch den Kopf, dass eigentlich gute Politik ja irgendwie so relativ geräuschlos funktioniert, dass man relativ wenig mitbekommt, außer irgendwie vielleicht was am Ende, dass die Freiheiten zunehmen oder dass am Ende irgendwie mehr Geld auf dem Konto
ist. Aber ist das gut?
Ich würde es jetzt mal als These in den Raum stellen und das mit der Frage verbinden, so muss Politik einfach wieder ein bisschen langweiliger werden und unaufgeregter werden?
Nein. Das ist meine persönliche Meinung.
Warum nicht?
Ich glaube, dass langweilig und unaufgeregt würde ich zustimmen. Unaufgeregt finde ich gut. Und geräuschlos, ich möchte nicht, dass Politik geräuschlos ist, weil das macht mir Angst. Ich möchte nicht, dass Leute geräuschlos irgendwie Gesetze und Resolutionen und sonst etwas durchschieben. Aber unaufgeregt finde ich gut. Und ich möchte geräuschlos im Sinne, dass sie sich nicht vor mir streiten. Es sind erwachsene Leute. Kriegt euch in den Griff. Das brauchen wir, ja. Aber langweilig, ich glaube, die Langeweile, die wir lange mit Politik verbunden haben und mit politischem Diskurs und dass sie gedacht hat, uiuiui, nee, wir wollen nicht mit popkulturellen Mitteln arbeiten, auch wenn es immer Teil von Politik ist, jeder Wahlkampf mindestens, die hat dazu geführt, dass Leute so distanziert sind vom politischem Diskurs. Ich finde es gut, wenn er sich popkulturellen Mitteln bedient. Ich finde es gut, wenn wir von der Politik etwas mitkriegen. Nicht, wenn es ein Streit ist und sich erwachsene Männer irgendwie beleidigt wenige hundert Meter voneinander entfernten Orten, ja, konkurrierende Pressekonferenzen liefern. Aber wenn sie uns erklären und gerne mit popkulturellen Mitteln, Figuren, Diskursen erklären, wie Politik gemacht wird, was als nächstes gemacht wird und Leute Teil des Diskurses werden. Das finde ich gut. Aber das ist meine Meinung. Ich meine, du kannst gerne weiter argumentieren, warum Politik langweilig bleiben sollte.
Man möchte halt, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall deiner Meinung, Aida. Ich habe das Gefühl, was man nicht will und was jetzt zu viel passiert ist, ist aber genauso wie in Arbeitsbereichen, Privatbereichen immer, wenn diese Rollen nicht klar sind und man die ganze Zeit dieses Strukturgerangel mitkriegt. Das ist nicht hilfreich. Also auf dieser Ebene, also zu wissen, Leute sind da, die machen ihre Sachen und die wissen, was die da gerade machen, aber kommunizieren es oder streiten sich auf inhaltlicher Ebene und so weiter, das finde ich, kann auch auf jeden Fall hörbar und sichtbar sein. Aber jetzt, was ja oft passiert, ist, wenn die Rollen und die Ebene nicht geklärt sind, dass man sehr viel teilhaben muss an dem, wie sich Leute da gerade finden, wie sie sich selber darstellen, aber mit was sie selber hadern in ihrer Position. Und das, finde ich, darf man wünschen oder würde ich mir wiederum wünschen, dass das einfach läuft oder wenn es nicht läuft, irgendwo geklärt wird, wo nicht die gesamte Öffentlichkeit damit aufgehalten wird, weil einfach alle auch ihre eigenen Dinge gerade tun.
Ich glaube, das ist auch das, was ich so ein bisschen meinte, mehr wieder so Krimi im Sitzungssaal und weniger Scheidungsdrama auf Pressekonferenzen.
Ich möchte nicht Real Housewives of Beverly Hills in der Politik haben, sondern Sesamstraße und die Sendung mit der Maus. So soll die Politik sein. Den Teil von Pop möchte ich. Ich will nicht sehen, wie sich Leute streiten wie bei Big Brother.
Das stimmt.
Und ich schaue gerade, weil ich nichts anderes mehr ertrage, sehr viel Reality-TV, aber ich will das nicht auch noch in der Politik.
Ich finde es so lustig, weil ich habe gerade überlegt, weil du die Sendung mit der Maus und Sesamstraße gesagt hast und ich habe anscheinend ein Interesse daran, wie die Menschen sich gerade so alle so ausdrücken und wie auch so Framing-Geschichten in den USA zum Beispiel funktionieren und habe dann gestern und heute auch immer gedacht, ist doch interessant, welche Worte so verwendet werden. Du hast schon vorhin Superschurke gesagt, das passte auch offenbar auf Englisch zu Trump. Und dann habe ich aber gedacht, gestern hat Scholz hat gesagt, der Lindner ist kleinkariert. Da dachte ich so, kleinkariert, habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Und Steinmeier hat heute gesagt, das ist nicht die Zeit für Scharmützel und Taktik. Dann dachte ich, Scharmützel. Und jetzt gibt es auf einmal schon, und Lindner sagte so, irgendwie Scholz habe ihn brüsk zurückgewiesen. Also und dann habe ich mir diese aufgeschrieben, die Worte und dachte, das ist so lustig, weil also wenn schon quasi der Wahlkampf jetzt angeschaltet ist, auch mit dieser Art der Auseinandersetzung und wenn schon seit 100 Jahren alle über dieses Framing-Thema sprechen, dann finde ich das fast ein bisschen niedlich. Also dass wir sind jetzt bei Scharmützel, Superschurken, das war brüsk, jemand ist kleinkariert. Also jetzt könnte man ja dann natürlich auch so richtig Copy-Paste-mäßig sich die großen, fiesen Geschichten ausdenken. Aber es ist alles so, es ist fast wie wirklich in so einem bisschen alt geworden Cartoon, wie es gerade abläuft.
Ich musste gerade so, als du diese Worte gesagt hast, so, das wird jetzt richtig nerdig, hat mich das so sprachlich erinnert an die deutschen Übersetzung der Donald Duck Comics.
Oh mein Gott, ja, genau.
Die
genau.
alten EHAPA.
Ja. Genau, deswegen meine ich auch so Comic-Cartoon-mäßig, ja, total.
Ich habe früher ganz viele alte lustige Taschenbücher immer geschenkt bekommen von irgendwie Freunden meiner Eltern, die vor Jahrzehnten welche gesammelt haben und noch in ihrem Keller hatten. Und das ist die Sprache. Das ist so eine bisschen altertümliche, auch irgendwie niedliche und gemütliche und nicht ganz so schlimme Sprache, wie zu sagen, wie man es in den USA gerade gesehen hat, wo es brutal wurde, sondern es war alles schon fies, aber eben nur fies und nicht katastrophal böse, menschenfeindlich, zerstörerisch.
Ja. Ja. Das finde ich aber natürlich eigentlich ja auch gut, ne?
Fantastisch übersetzt übrigens von Dr. Erika Fuchs.
Ja,
eine
Heldin.
Immer wieder sagen. Eine Heldin der deutschen Sprache.
Oh, wieso dir das einfällt? Das ist ja fantastisch.
Ich bin ein Nerd.
Man weiß es nämlich sofort, wenn du das aussprichst und meine Cartoon-Assoziation, da fehlte halt das Bild, aber perfekt.
Und es war auch gerade LTB, ja. Lustiges Taschenbuch-Jubiläum vor ein paar Monaten.
Vielleicht haben die das alle gelesen und deswegen sprechen die auch so.
Wahrscheinlich. Wer nicht?
Also auch eine Menge Popkultur in der deutschen Politik.
Gut.
Aber sie jetzt Popkultur insgesamt gut, aber vielleicht Vorsicht vor Übermimifizierung und Popkultur duschen für alle Inhalte, die nur noch Gefühl übrig lassen und ein bisschen Distanz. Jetzt habe ich das zusammengefasst.
Popkultur duschen, das klingt so wie Popkultur mit der Gießkanne.
Ja, irgendwie.
Aber so ist es ja auch. Popkultur ohne Inhalte, nur so ein bisschen drüber
gestreut.
Über alles gestreut und wischt alles weg.
Sind die Bilder ganz
das
schön.
Das wollen wir nicht.
Nein, das wollen wir nicht. Das haben wir beschlossen in unserem lakonischen Wahlstudio.
Genau. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke fürs Zuhören. Danke, Aida Baganejad, dass du bei uns im Studio warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war uns eine Freude und gut, dass du wieder da bist.
Danke.
Gehen wir jetzt noch Blubberlutsch trinken, Christina?
Aber diesmal ohne Scharmützel. Wer mehr kriegt.
Macht's gut, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Ideen, Fragen, Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, erzählt euren Freunden davon und hört beim nächsten Mal wieder zu. Danke euch.
Danke, Kais Harabi.
Danke, Christine Watti.
Bis bald.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.